Ja, heute Nachmittag haben wir ein schwieriges Thema. Der König des Nordens, Teil 1 und Teil 2 sind eigentlich nur ein Bibelstudium. Es ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Kapitel in der ganzen Bibel, prophetisch gesehen. Und es gibt so viele Ansichten darüber und es ist nicht meine Absicht, um all das Alte in den Müll zu schmeißen und etwas ganz Neues zu bringen. Ich sehe das, was ich bringen werde, eher als Ergänzung. Ergänzung zu dem, was schon da ist. Dieses Kapitel, glaube ich, ist ein sehr, sehr wichtiges Kapitel, denn um diese Fragen hat er 3 Wochen lang, der Daniel, gefastet und gebetet, und der Satan hat den mächtigsten Engel im Himmel 3 Wochen lang aufgehalten. Und dann erst hat er ihm die Auslegung gebracht und diese Prophezeiung. Und wir müssen das mit der Hilfe des Heiligen Geistes studieren. Jeremia 6, Vers 16, so spricht der Herr, tretet an die Wege und schaut und fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie aber sprechen, wir wollen nicht darauf wandeln. Ich möchte doch nicht, dass das Volk Gottes in diese Kategorie fällt, die sagt, wir wollen nicht in diesem Weg wandeln. Und heute sind da so viel Winde neuer Theologie in unseren Reihen, dass wenn wir nur zurückkämen zu den Fäden der Vorzeit oder der Pfaden der Vorzeit, dann werden wir vielleicht auf sicherem Boden. So, wie gesagt, ich will nichts Neues bringen, aber ich möchte es gerne ergänzen. Wir lesen in Testimony Treasures Volume 3, Satan ist ein fleißiger Bibelleser und wir müssten auch fleißige Bibelleser sein. Er weiß, dass seine Zeit kurz ist und er versucht, dem Werk des Herrn auf Erden in jeder Hinsicht entgegenzuwirken. Man kann sich unmöglich ausmalen, was Gottes Kinder erleben werden, wenn himmlische Herrlichkeit und eine Wiederholung früherer Verfolgung zusammentreffen. Es kommt etwas auf dieser Erde. Sie werden im Licht wandeln, das vom Thron Gottes ausgeht. Durch die Engel Gottes wird eine ständige Verbindung zwischen Himmel und Erde aufrechterhalten. Andererseits wird Satan umgeben von bösen Engeln, sich als Gott ausgeben und Wunder aller Art wirken, um, wenn es möglich wäre, selbst die Auserwählten zu verführen. Gottes Kinder werden dann ihre Sicherheit nicht in Wunderwerken finden, da Satan alle Wunder nachahmen wird. Gottes angefochtene und geprüfte Kinder werden in den Zeichen Kraft finden, von dem im 2. Mose 31, 12 bis 18 die Rede ist. Und da geht es um die Gebote Gottes und Gehorsamkeit ihm gegenüber. Sie werden sich stets und allein auf das lebendige Wort stützen, auf ein Es steht geschrieben. Das ist die einzigste Grundlage, auf der sie sicher stehen können. Doch alle, die ihren Bund mit Gott gebrochen haben, werden an jenem Tag ohne Gott und ohne Hoffnung sein. Hier ist ein Megakampf angesagt zwischen 2 Gruppen. Und die eine Gruppe glaubt, dass sie unter dem Geist wirkt, aber in Wirklichkeit dient sie einem anderen Geist. Und Gottes Volk muss sich auf das Wort Gott beruhen. Also Daniel 11 ist ein sehr, sehr kompliziertes Kapitel. Und wir werden uns heute Nachmittag mit dem Bibelstudium befassen und uns da durchringen und schauen, was wir da hervorbringen können. Auch ich stand im ersten Jahr Darius des Medes bei, um ihn zu stärken und ihm zu helfen. Und nun will ich dir die Wahrheit verkünden. Siehe, es werden noch 3 Könige in Persien aufstehen. Und der 4. wird größeren Reichtum erwerben als alle anderen. Und wenn er sich in seinem Reichtum stark fühlt, wird er alles gegen das griechische Reich aufbieten. Also hier spricht der Engel mit Daniel und er erklärt ihm, was jetzt in der Zukunft passieren wird. Aber dieses Kapitel kommt nach Kapitel 7, nach Kapitel 8, 9 und 10 und es ist ein Kontinuum, ein Ausbau von dem, was vorher war und es ist der Klimax, das endgültige Geschehen auf Erden und damit müssten wir uns doch befassen. Denn wenn wir glauben, dass wir in der Endzeit leben, dann sind diese Kapitel für uns äußerst wichtig. Diese ersten Verse sind eindeutig rein historisch zu lesen. Also Kyrus und Darius waren Korrigenten zu der Zeit. Lässt man den Sidosmerdes nach Kambises aus, der kein legitimer Thronfolger war, dann sind die 3 Könige nach Kyrus, sein Sohn Kambises, Darius der Erste, nicht zu verwirren mit dem anderen Darius, und Xerxes, und der heißt auch Assasferos von Esther. Interessante Geschichte, die Typologie, es war schon in einem vorigen Vortrag. Er ist ein Typus von Christus, denn er hat buchstäblich Babylon vernichtet. Und nach Artaxerxes folgt der mächtige König aus Vers 3 und das ist ganz offensichtlich Alexander der Große. Also die ersten Verse, da sollte kein Problem damit sein. Also die 3, die kommen würden, Kambises, Sohn von Kyrus, Darius der Erste und Xerxes oder Ahasveros, der auch im Buch Esther beschrieben wird. Das ist eine faszinierende Typologie. Und dann kommt Daniel Kapitel 11, Vers 3 und 4. Es wird ein tapferer, andere Übersetzungen sagen, ein mächtiger König auftreten und seine große Herrschaft gründen und tun, was ihm gefällt. Aber wie sein Reich aufgekommen ist, so wird es auch zerbrechen und nach den 4 Himmelsrichtungen verteilt werden. Ganz offensichtlich ein Hinweis auf Griechenland, das in 4 aufgeteilt wurde. Und bis dahin Daniel 11 eigentlich ganz eindeutig. Und dann wird sein Reich verteilt werden. Gut, und die 4 Teile, die dann entstanden sind, sind die 4, die hier auf der Landkarte zu sehen sind. Und das war das Kossanderreich, Lysimachus, Seleukos und Ptolemäus. Und die Nordstaaten und die Südstaaten waren die, die hier in Gelb und Grün angezeichnet werden. Und die lagen zum Norden des Volkes Israels und zum Süden. Und die werden jetzt in einer typologischen Geschichte im Verhältnis zueinander gebracht. Und der Einfluss, der da auf Israel ist, muss auch endgültig dann im Geistlichen übertragen werden. Und so müssen wir das Verhältnis Nord- und Südkönig schön auseinanderknüpfen. Es gibt so viele heute, die diese Zusammenhänge buchstäblich sehen wollen. Und sie wollen dann den Nordkönig und den Südkönig bestimmte Ideologien oder Länder zuteilen. Und einige glauben, der Süden steht für Islam und der Norden steht für Christentum und der ständige Kampf zwischen denen. Aber es geht eigentlich gar nicht darum. Hier sind viel tiefere Beziehungen, die wir suchen müssen. Also diese beiden stehen als Nord- und Südkönig bekannt. Jetzt möchte ich erstmal die traditionelle Auslegung von Daniel 11 ein bisschen besprechen. Wie gesagt, ich will nicht diese traditionelle Auseinandersetzung beseitigen, ich will sie eher ergänzen. Und sie kann voll stehen, sogar mit der neuen Auslegung oder der zusätzlichen Auslegung. Also traditionell werden die Verse 5 bis 39, die ersten Verse haben wir ja jetzt buchstäblich gesehen, von 5 bis 39 ist dieser Kampf zwischen Nord- und Südkönig. Diese zwei Mächte werden interpretiert, die buchstäblich herrschten zwischen den nördlichen und südlichen Herrschern. Also die Vereinbarung in den Versen 5 bis 6, die mit einer Ehe besiegelt wird, sieht man zwischen Ptolemäus, Philadelphos von Ägypten und Antiochos Theos von Syrien. Der Ptolemäus Tochter Berenike heiratete und das lief schief. Also so sehen sie es. Es kann so sein. Ich will nicht sagen, dass es nicht so ist. Und wir wissen immer nicht genau, wer und wo passt hier in diese Geschichte hinein. Aber das sind so die allgemeinen Ansichten. Also das Arrangement schlug ins Gegenteil um, als Berenike ermordet wurde. Und Vers 7 bis 15 schildert den Streit zwischen dem griechischen Norden und Süden, bis Vers 15 oder 16 Rom ins Spiel kommt. Und die meisten sehen Rom hier bei Vers 15, manche sagen, er kommt erst bei Vers 16. Ich will nicht die Details davon besprechen. Also wenn wir Daniel 11, Vers 16 lesen, dann sagt es da, sondern der, welcher gegen ihn gekommen ist, wird tun, was ihm beliebt, und niemand kann vor ihm bestehen. Und er wird Stellung nehmen in dem herrlichen Land, und Verheerung wird in seiner Hand sein. Also offensichtlich, wer hat Stellung genommen in dem heiligen oder dem herrlichen Land, dem typischen Israel? Das war Rom. Also Rom passt hier in den Vers hinein. Und der Er, von dem da die Sprache ist, ist heidnisches Rom. Und traditionell als heidnisches Rom gedeutet, dass Antiochos Epiphanus davor warnt, Rom anzugreifen. Jetzt Antiochos Epiphanus wird durch viele gesehen als der Antichrist. Der Antichrist, der mächtige Antichrist. Aber Antiochos Epiphanus war eigentlich ein ganz schwacher König. Und als er Rom angreifen wollte, durch den er Ägypten angreifen wollte, da kamen die Römer, haben einen Zirkel um ihn gemalt und gesagt, wenn du aus diesem Zirkel rauskommst, ohne dass du ein lieber Junge bist, dann existierst du nicht mehr. Und er hat kapituliert, also ist ein ziemlicher schwacher Antichrist, wenn er es war. Also war er keiner. Und Rom betrat und eroberte das herrliche Land in 63 vor Christus, Vers 17 bis 30, also Rom ist jetzt im Spiel, nach der traditionellen Auslegung, handelt von römischen Intrigen. Vers 17 ist möglicherweise ein Hinweis auf Julius Caesar, Marcus Antonius, Kleopatra und die ganze Geschichte, die damit zusammenhängt. Also hier sind die Intrigen, die man da in diese Teile Daniels 11 hineinschieben möchte. Vers 17 sagt, er wird aber sein Augenmerk darauf richten, sein ganzes Königreich in die Gestalt zu bekommen und sich dazu mit ihm zu vertragen, und wird es durchführen und wird ihm eine Tochter von seinen Frauen geben und es zu verderben, aber sie wird nicht bestehen und wird für ihn nichts ausrichten. Also in diesem Vers sehen einige dann Julius Caesar, Kleopatra und Marcus Antonius. Also das ist die traditionelle Auslegung. Und dann gehen wir von 18 zu 22, geht es um Augustus, der zur Zeit der Geburt Christi Steuern eintrieb, ein Eintreiber von Abgaben oder von Steuern, Vers 20, Elberfelder, und Tiberius, ein Verachteter, Elberfelder, vor dem der Fürst des Bundes, Jesus Christus, vertrümmert wird, Vers 22, nach der Lutherbibel. Also, das passt. Ich möchte nicht dran rütteln, es scheint zu passen. Aber ob es genauso ist oder nicht, andere haben wieder andere Ansichten. Also manche Kommentatoren verbinden die nächsten Verse, also bis Vers 30, mit den römischen Machenschaften bis zur Zerstörung Jerusalems durch Titus. Und andere führen schon in Vers 21 das kleine Horn hin. Also es folgt den prophetischen Prophezeiungen von Daniel 7. Wir gehen also durch die Königreiche, es kommt heidnisches Rom und dann kommt päpstliches Rom und so geht's durch die Geschichte. Gut, der Verachtete ist als den Menschen der Gesetzlosigkeit, sehen einige und wenden die Verse auf die Kreuzzüge an, also sie bringen es schon vorher rein, das Papsttum. Und ist ziemlich kompliziert. Und dann kommt eine religiöse Thematik. Und Vers 31 finden wir sie. Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht, entweihen und das Beständige abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Ganz offensichtlich hat es hier mit Anbetung, mit Gottesdienst zu tun, mit religiösen Themen. Also Vers 31 ganz eindeutig, päpstliches Rom. Und das Heiligtum und der verwüstende Gräuel sind religiöse Ausdrücke und beziehen sich auf die Aufrichtung eines falschen Anbetungssystems, das den Dienst Christi zunichte macht und von allen übernommen wird, die den Heiligen Bund verlassen. Vers 30. Also hier ist ein Gegensatz zur wahren Anbetung. Ein falsches religiöses System, das aufgestellt wird. Wir sind noch in der traditionellen Auslegung. Und dann sehen die meisten Vers 32 und 33 die Zeit der päpstlichen Vorherrschaft, also die 1260 Jahre. Und wenn wir die Verse lesen, können wir es da drin finden. Und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden fest bleiben und handeln. Also hier haben wir die päpstlichen Intrigen, um Menschen zu sich zu gewinnen und dann diejenigen, die sich dagegen stellen, auch die Reformation. Und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen, sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Offensichtlich die Verfolgung im Mittelalter, Inquisition, alles, was damit zusammenhängt. Vers 34, 35, dann in diesen 1260 Jahren von 538 bis 1798 die Reformation. Und dem Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe empfangen und es werden sich viele heuchlerisch ihnen an sie hängen. Also die Reformation kommt. Und plötzlich wächst die Reformation, wird groß, aber die Bibel sagt, nicht alle haben weiße Kleider. Einige sind eben Heuchler dabei. Auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe. Also Gott erlaubt es, dass falsche Ideen auch in Reihen hineinkommen, wo sein Volk ist, damit sie geläutert werden. Eine Sichtung, eine Reinigung. Und der König wird tun, Vers 36, was ihm beliebt und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen. Das ist das kleine Horn, ganz eindeutig, hat die gleichen Eigenschaften, kleine Horn. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist, denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Also die traditionelle Auslegung hat bestimmte Punkte, wo man schon sagen könnte, ja, das ist es, das ist es. Aber zwischendrin ist es fade. Ist es jetzt dieser König oder ist es der König? Ist es dieses Ereignis oder ist es das Ereignis? Und wie hängt das zusammen mit der Endzeit? Und warum ist es wichtig, dass Gottes Volk genau weiß im Einzelnen, welcher König war hier und welcher König war da, wenn die schon alle Jahrhunderte tot liegen? Das sind gute Fragen, die wir uns fragen müssen. Vers 37 und 39. Er wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern, noch um die Sehnsucht der Frauen, also dieser, der sich auflehnt. Wir sind jetzt ganz offensichtlich im päpstlichen Rom hier. Er kümmert sich nicht um, was die Väter gelehrt haben, und kümmert sich auch nicht nach der Sehnsucht der Frauen. Frauen sind die Kirchen und die Sehnsucht der Frauen, christozentrische Lehre, er kümmert sich überhaupt nicht darum. Überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Das war der Gott Baal, war der Gott der Festungen. Diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien, und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen. Und er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen. Geschichtlich, Rom hat es gemacht. Die Vasilstaaten Roms haben Länder bekommen. Der Papst hat den Strich gezogen, hat gesagt, so, hier machen wir die Grenze. Das gehört dir, Portugal. Das gehört dir, mein Kind, Spanien. Und so teilen wir Europa auf. Und dies Land vernichten wir und das machen wir so und jenes. Und geschichtlich passt es. Aber jetzt möchte ich einen anderen Aspekt hineinbringen. Vergessen wir jetzt mal, was die historische Auslegung ist. Und wie gesagt, ich habe kein Problem mit der historischen Auslegung und ich will sie auch nicht verknüpfen oder auseinandernehmen. Lass es so stehen. Der Nord- und Südkonflikt als Merismus, das ist ein ganz interessanter Gedanke. Jacques Toucan bringt in seinem Buch Secrets of Daniel die interessante Sichtweise, dass der Nord-Süd-Konflikt von Vers 5 bis Vers 39 als Merismus verstanden werden muss. Wir werden gleich erklären, was das ist. Und die Struktur des Konflikts letztlich zu einer Verschmelzung beider Mächte mit einer gemeinsamen Absicht führt, die Vernichtung von Gottes Volk. Und das Muster, das er da erkennt, ist Süd gegen Nord. Denn da waren ständig Kriege und in der traditionellen Auslage wird auch erklärt, der König des Nordens, dieser Krieg gegen den König des Südens und dann wieder der Krieg vom König des Südens gegen den König des Nordens, wie sie da stattfanden. Aber er sagt, komm, wir schauen uns mal anders an. Komm, wir schauen uns das Merismus an. Dann haben wir Süd gegen Nord, Nord gegen Süd, Süd gegen Nord, A, B, C und dann das Umgekehrte. Nord gegen Süd, Süd gegen Nord und Nord gegen Süd. Wir haben also zwei Aspekte hier. Und dann in Vers 40 bis 45 attackiert der Süden den Norden, der Norden den Süden, also ein A, B, der Norden den Norden, jetzt wird es ja ganz durcheinander. Und dann verbünden sich der Süden mit dem Norden, so eine Synthese, gefolgt vom endgültigen Sieg Gottes über die vereinten Mächte des Bösen. Und in diesem Vortrag werden wir uns also mit diesen Dingen beschäftigen. Also, wir kümmern uns jetzt nicht genau, welcher König ist hier und welcher Krieg ist da, sondern wir sehen es als ein Gesamtbild, so wie Descartes das vorstellt. Er gibt keine Details und ich möchte so unartig sein, ein paar Details zu geben. Und dann wollen wir mal sehen, ob das passt oder ob es nicht passt. Aber der Gedanke des Merismus, der ist toll. Wir haben also zwei Mächte und beide sind gegen Gott. Denn beide sind Feinde Gottes. Der Norden, Babylon, der Süden, Ägypten, beide haben sie ständig geherrscht über Israel. Im Buchstäblichen, im Antitypischen, muss es dann auch so sein? Jetzt ist die Frage, wenn sie beide Gegner Gottes sind, der Norden und der Süden, dann müssen sie ja einen gemeinsamen Boss haben, oder? Ist das nicht logisch? Und wer soll dann dieser gemeinsame Boss sein? Das muss dann Satan sein. Und wieso bekämpfen sie sich? Wieso der Norden gegen den Süden und der Süden gegen den Norden? Und wieso schmelzen sie dann am Ende zusammen und machen eine Einheitsmacht? Gut. Die drei Themen von Kapitel 11 sind also Konflikt zwischen Nord und Süd, gefolgt durch Bündnis zwischen Nord und Süd und drittens Konflikt mit Gottes Volk. Also von Vers 5 bis 39 haben wir hier einen hegelianischen Streit. Hegel hat ja gesagt, wir stellen zwei gegengesetzte Ideologien nebeneinander und dann herden wir die Menschheit zu einem Einheitsgedanken. Durch die beiden Konflikte gegeneinander zu reiben, bis sie eins werden. Toller Gedanke. Also einen hegelianischen Streit zweier philosophischer Systeme, die ein gemeinsames Ziel haben, die Auslöschung von Gottes Volk und wahrer Anbetung. Also dieser Merismus erklärt dann, warum da dieser Streit ist zwischen angeblichen Mächten, die auf einer Seite stehen sollten. Also was ist ein Merismus? Ein Merismus besteht aus zwei gegensätzlichen Elementen, die zusammen ein Ganzes ergeben. Und es gibt viele Beispiele von Merismen in der Bibel. Hier sind ein paar schöne. Psalm 89, Vers 12 und 13. Dein sind die Himmel, dir gehört auch die Erde, der Erdkreis und was ihn erfüllt, du hast es alles gegründet. Das ist ein Merismus. Also ein Extrem ist der Himmel, das andere Extrem ist die Erde und alles, was zwischendrin ist, gehört Gott. Das ist ein Merismus. Hier ist noch einer. Das ist ein Parallelismus. Norden und Süden hast du erschaffen, Tabor und Hermon jauchzen über deinen Namen. Also wieder zwei Grenzen werden dargestellt, Norden und Süden. Und der Gedanke ist, alles zwischendrin wird beherrscht durch Gott. Also zwei Gegensätze machen einen Gedanken. Ezekiel sagt in Vers 21 und sage zu dem Land Israel, so spricht der Herr, siehe, ich komme über dich. Ich will mein Schwert aus meiner Scheide ziehen und ich will den Gerechten und den Gottlosen in dir ausrotten. Weil ich nun den Gerechten und den Gottlosen in dir ausrotten will, so soll mein Schwert aus seiner Scheide fahren gegen alles Fleisch von Merismus Süden bis zum Norden. Alles zwischendrin. Gott ist der Schaffer, des Weltalls und er regiert Himmel und Erde. Merismus. Also so sieht ein Merismus aus. Daniel 11, Vers 27. Die beiden Könige aber haben Böses im Sinn. Also diese beiden Könige, der König des Nordens und der König des Südens, haben beide was im Sinn? Böses im Sinn. Sie sitzen am gleichen Tisch und reden Lügen. Aber es wird nicht gelingen, denn das Ende kommt erst zur bestimmten Zeit. Also obwohl sie sich bekämpfen, sitzen sie wo? An einem Tisch und sie beratschlagen und sie reden Lügen. Also beide sind sie Feinde. Und hinter den Kulissen ist da eine hegelische Auswirkung. Vers 32 und 33. Und er wird die, welche gegen den Bund freveln, das ist jetzt der König des Nordens, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Also hier haben wir eine Macht, und es ist eine Macht, die Religion beansprucht. Denn es geht um Gott und er geht gegen den Bund und er durch Schmeicheleien bringt die Welt dazu, um auf seiner Seite zu stehen, dieser Nordkönig. Aber es gibt Menschen, die gegen ihn stehen, und das sind die Menschen, die ihren Gott kennen. Also endgültig, am Ende kommt der Kampf zwischen dem Volk Gottes und die kombinierte Macht Nord-Süd. Jetzt müssen wir nur noch identifizieren, was die Macht Nord ist und was die Macht, oder wer sie ist, Süd ist. Und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Also hier ist ein Kampf zwischen Gut und Böse, und Gottes Volk wird es nicht leicht haben. Hier kommt ein Megakonflikt. Und meine lieben Brüder und Schwestern, ich glaube, wir sind mitten in diesem Konflikt. Vers 36 und 39. Und der König, das ist der König des Nordens, wird tun, was ihm beliebt, und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott. Was hört ihr? Was hört ihr? Wenn ihr denkt ans kleine Horn, Daniel 7, haben wir die gleichen Eigenschaften hier, ja oder nein? Das sind die gleichen Eigenschaften. Also er wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott. Und wenn Daniel 10 eine Ausbauung von Daniel 7 und Daniel 8 und Daniel 9 und Daniel 10 sind, dann haben wir es hier mit dem Papsttum zu tun. Und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen. Das lesen wir in Daniel 7, das lesen wir in Offenbarung 13. Auf den Hörnern hat er Gotteslästerung, Blasphemie. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist. Denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Also diese Macht, es wird ihm vieles gelingen. Er wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern, das haben wir schon gelesen, noch um die Sehnsucht der Frauen. Stört ihn überhaupt nicht, dass die Gemeinden Christus verlieren, wenn sie ein Bündnis machen mit diesem König. Überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Jetzt erstmal eine Frage. Wenn er sich groß tun wird gegen alle Götter, tut er sich dann groß gegenüber alle anderen Religionen? Ja oder nein? Ja, ne? Okay. Also er tut sich nicht nur groß gegenüber alle Religionen, aber sogar die, die Sehnsucht haben nach Christus, die kassiert er auch ein. Es geht also um eine Mega-Religion, eine Einheitsreligion unter seinem Schirm, von dem hier die Rede ist. Und diese Einheitsreligion ist gegen Gott. Hier kommt ein Kampf. Und er verehrt den Gott der Festungen. Babylonisches Denken. Babylonisches Denken. Und er verehrt ihn mit Gold und Silber und Raus und Braus, und braucht man nur nach Rom gehen, um es zu sehen. Und wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wer diesen anerkennt, den wird er große Ehre erweisen. Und er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen. Das ist das Papsttum. Also sowohl Nord- als auch Südkönig sind beide Feinde Gottes. Das steht ganz eindeutig da. Daher sind auch beide vom Teufel selber gesteuert. Er hat sie beide im Griff. Jetzt, wieso haben wir diese beiden Ideologien und worum geht es hier? der durch hegelianische Dialektik eine gemeinsame Weltanschauung hervorbringen möchte, die seinen listigen Absichten dienstlich sind. Also wir werden wie Schafe ideologisch in eine Richtung gedrängt durch diese zwei Ideologien. Und typologisch muss der Nordkönig die religiös-politischen Bündnisse darstellen. Denn es geht ja um den König von Babylon, der auch ein Priesterkönig war und der Anbetung erzwingen wollte. Da brauchen wir nur schauen hier nach Daniel. Der wurde gebracht aus Jerusalem nach Babylon und er wurde sofort in die Universität gesteckt, damit er die Theologie lernt. Sein Essen sollte umgestellt werden, sein ganzer Lebensstil sollte umgestellt werden. Alles, was er von Jerusalem brachte, musste raus aus dem Kopf. Daniel hat sich gewehrt. Also wenn wir das nochmal durchgehen, typologisch muss der Nordkönig die religiös-politischen Bündnisse darstellen, die Gottes Volk eine bestimmte Anbetungsform vorschreiben wollen. Ihr werdet so Gott anbeten, wie ich das diktiere. Das ist der Nordkönig. Genauso wie Babylon den Hebräern den babylonischen Gottesdienst beibringen. Jetzt gehen wir zum Südkönig. Geografisch Ägypten. Jetzt müssen wir überlegen, was ist da in Ägypten passiert? In Ägypten waren die Juden, das Volk Israel, sie waren Sklaven. Sie durften ihren Gott dienen, aber nur in ihrem Rahmen. Also was ist da passiert? Das versklavte Volk Gottes weigerte sich, Jahwe oder Gewissensfreiheit der Hebräer anzukennen. Also der Südkönig sagt, ich kenne den Jahwe nicht. Ich werde auch nicht auf ihn horchen. Er hat aber nie versucht, die Israeliten zu zwingen, die ägyptischen Götter anzubeten. Also er hat diese Freiheit gelassen. Und die Motive des Südkönigs waren darum säkulär. Er wollte Sklaven haben, er wollte Arbeiter haben, sie sollten ihm gehorchen. Und die Motive des Nordkönigs waren mehr religiös, politisch. Also zwei Ideologien, eine mehr säkulär und eine mehr religiös. Vernichtung kommt aus dem Norden. Also in dem Endspiel, wo liegt die Gefahr? Sie liegt bei beiden, denn beiden sind Feinde Gottes. Aber im Endspiel kommt die Vernichtung aus dem Norden. Und der Herr sprach zu mir, vom Norden her wird das Unheil über alle Bewohner des Landes entfesselt werden, sagt Jeremia. Typologisch, das buchstäbliche Vernichten von Jerusalem kam aus dem Norden. Flieht, ihr Kinder Benjamins, denn vom Norden kommt das Unheil. Jeremia 10, Vers 20. Horch, ein Gerücht, siehe, es kommt, und zwar ein großes Toben aus dem Land des Nordens. Und es wird alles zertrümmern, die Städte Judas. Also die große Gefahr liegt beim Norden. Und die Menschheit soll diese beiden Mächte gegeneinander sehen als Feinde, wenn sie eigentlich an einem Tisch sitzen und ein gemeinsames Ziel haben, Gottes Volk zu vernichten. Vers 2 von Kapitel 47, so spricht der Herr, sehe, es steigen Wasser vom Norden empor. Also die Völker werden beeinflusst durch den Nordgedanken, nicht durch den Südgedanken in der Endzeit. Jeremia 50, Vers 3, denn von Norden zieht ein Volk gegen sie heran, das wird ihr Land zur Wüste machen, dass niemand mehr darin wohnen wird, weder Mensch noch Vieh, weil sie sich schnell davon gemacht haben. Also das Ziel des Königs des Nordens ist die totale Vernichtung Jerusalems. Und wenn wir das Typische betrachten, Jerusalem wurde vernichtet, aber es war ein Überbleibsel, was übrig blieb. Und das ist wichtig, es war ein Überbleibsel. Also kommen wir, schauen uns mal die Landkarte an. Der Südkönig war also hier im Süden, in diesem Gebiet. Und der Nordkönig war in diesem Gebiet. Und Israel war zwischen den beiden. Und wenn der Nordkönig Krieg hatte mit dem Südkönig, dann kam er immer von Norden, denn er musste immer über diesen fruchtbaren Teil runterkommen. Und er kam aus dem Norden über Israel und der Südkönig kam aus dem Süden. Also der Konflikt kam immer vom Norden, buchstäblich, oder vom Süden. Und dies wird jetzt gebraucht als Merismus, um uns zu erzählen, was in der Endzeit passieren wird. Jeremia 46, Vers 10. Und dieser Tag ist für den Herrscher, den Herrn der Herrscharen, ein Tag der Rache, dass er sich an seinen Feinden räche und das Schwert wird fressen, satt und trunken werden von ihrem Blut. Denn ein Schlachtopfer hält der Herrscher, der Herr der Herrscharen, im Land des Nordens am Euphratstrom. So endgültig wird diese Nordmacht, die eigentlich verschmolzen ist mit der Südmacht, von wem vernichtet? Von Gott selber. Gott selber kommt und vernichtet diese Macht. Also es ist Satan, der den Norden besetzen möchte. Satan stellt sich da als hinter den Kulissen der König, der angebetet werden möchte. Er will im Norden sein. Aber der wahre Gott kommt auch aus dem Norden. Und jetzt wird es interessant. Er will angebeten werden, was allein ein Gott zusteht. Und der Mythologie Kanans wohnte der Gott Baal im Norden, aber der wahre Norden, das Recht auf Anbetung, ist nur Gott vorbehalten. Jesaja 14, Vers 12 und 13. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn des Morgen, der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Also wo ist der Thron Gottes? Der Thron Gottes ist im Norden und Norden steht für wahre Anbetung. Satan sagt, ich möchte aber den Norden besitzen. Ich möchte wahre Anbetung haben. Also hier ist ein falscher Norden und ein wahrer Norden. Der König in Daniel 11, 36 erklärt Professor Martin Luther, stellt klar den Papst dar. Also das war die Ansicht der Reformation. Wir sind also nicht schief, wenn wir heute als Überbleibsel die gleiche Ansicht haben. Der schamlos seine Dekretale herausbrüllt, wie die Sonne über den Mond steht, so steht auch der Papst über den Kaiser. Nicht der Kaiser, sondern der Papst ist der Kaiser, denn der Kaiser küsst wie ein Vasall die Füße des Papstes. Letzterer setzt sich über die Heilige Schrift, wie Daniel sagt, gegen den Gott der Götter. Reformationsauslegung. Andere Tyrannen haben Gottes Wort in Unwissenheit verfolgt. Dieser tut es wissentlich. Während er die Heilige Schrift Gottes Wort nennt, möchte er darüber herrschen. Daher kann er als irdischer Gott bezeichnet werden. Im 2. Thessalonischer Brief, dort wird offenbar, dass er der Mensch der Sünde ist und der Sohn des Verderbens, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Martin Luther. Es ist nicht einfach als privater und persönlicher verlorener Sünder, dass er hier Mensch der Sünde und Sohn des Verderbens genannt wird. Es ist die öffentliche Persönlichkeit, die andere mit sich in Sünde und ins Verderben zieht. Also macht einen Bund mit denjenigen, die sich auflehnen gegen den Bund Gottes. Also Martin Luther, Ich glaube, du hast es richtig gesehen. Martin Luther geht so weit, um das Folgende zu sagen. Wenn du nicht vom ganzen Herzen gegen die gottlose Regierung des Papstes ankämpfst, kannst du nicht selig werden, du kannst nicht gerettet werden. Wer an Religion und Gottesdienst des Papsttums Gefallen findet, wird für die kommende Welt auf ewig verloren gehen. Wenn du das Papsttum ablehnst, musst du erwarten, alle möglichen Gefahren herauszubeschwören und sogar dein Leben zu verlieren. Doch es ist weit besser, in dieser Welt solchen Gefahren ausgesetzt zu sein, als still zu bleiben. Solange ich lebe, will ich vor meinen Brüdern die Wunde und die Plage Babylons brandmarken, aus Furcht, dass viele unter uns sonst wie die übrigen in den Abgrund zurückfallen. Okay, das war Martin Luther. Jetzt gehen wir mal zur Adventbewegung. Und wir fragen die Pioniere, wie habt ihr denn das gesehen mit dem König des Nordens? Denn heute gibt es komische Ideologien. Aber ich will lieber bleiben da, wo Gottes Leuchte war. Und ich glaube, Gottes Leuchte war bei der Reformation. Und ich glaube, Gottes Leuchte war bei der Adventbewegung. Die Pioniere der Adventbewegung kamen durch gründliches Bibelstudium zu dem Schluss, dass am Ende von Daniel 11 beschriebene Macht das Papsttum ist. Nur Uriah Smith hat versucht, eine andere Auslegung zu geben, und er hat gesagt, es ist die Türkei. Und dann kam James White und hat Bruder Smith ein bisschen zurechtgewiesen. Das ist, was er schrieb. Bruder Smith hat einen sehr schönen Vortrag über Daniel 11 gehalten. Und seine Interpretation scheint plausibel. Aber wenn die Beine aus Eisen und die Füße aus Eisen und Ton in Kapitel 2 Rom darstellen und das namenlose zehnhörnige Tier, das kleine Horn in Kapitel 7 Rom darstellen, und wenn das kleine Horn in Kapitel 8 das überaus Großwerk Rom darstellt, dann stellt auch der König des Nordens Rom dar. Dies sind vier parallele Prophezeiungen, Brüder, die bis zum Kommen des Herrn reichen. Das Interessante ist, James White kriegt eine aufs Dach von Ellen White. Sie schimpft mit ihm, weil er das gesagt hat. Aber sie schimpft nicht über, was er gesagt hat, sondern wo er es gesagt hat. Sie sagt, er hätte es lieber mit Bruder Smith persönlich besprechen müssen. Und Bruder Smith hätte sagen können, Brüder und Schwester, ich bin verkehrt. Es ist doch nicht so, wie ich behaupte. Also das ist die richtige Sicht. Das war die Sicht der Pioniere. König des Nordens ist Papsttum. Und Louis F. Ware, ich habe viel Respekt vor seinen Schriften, schreibt: Wenn man bedenkt, dass Daniels letzte Weissagung der passende Abschluss der vorherigen sehr wichtigen Weissagungen ist, erkennt man, wie bedeutsam sie ist. Alle vorherigen Prophezeiungen Daniels finden in dieser letzten Weissagung ihren Höhepunkt. Er erhielt diese Weissagung, nachdem er 3 Wochen lang für mehr Licht über die vorigen Visionen gebetet und gefastet hatte. Ich möchte mal einen Augenblick etwas anderes sagen. 3 Wochen hat er gebetet und gefastet. Und 3 Wochen lang bekommt er keine Antwort. Und wenn wir Kapitel 10 lesen, dann wissen wir auch, was da passiert ist. Der Engel Gabriel sagt zu ihm: Als du anfingst zu beten, da kam ich. Aber der Fürst, der regierte da, der hielt mich auf 3 Wochen lang. 21 Tage. Jetzt, wer war wohl dieser Fürst, der den mächtigsten Engel, der jetzt im Himmel wohnt, aufgehalten hat? Wer war das? Kann nur Luzifer sein. Bis Michael kam, der steht für dein Volk, und er hat mir geholfen. Und jetzt kann ich dir sagen, was in diesem letzten Kapitel, Kapitel 11, passieren wird. Das ist ein interessanter Punkt. Wer ist also mächtiger? Der mächtigste Engel im Himmel, Gabriel, oder der gefallene Engel auf Erden, Lucifer? Welcher ist mächtiger? Lucifer ist mächtiger. Denn wenn Gabriel mächtiger wäre, hätte er ihn einfach nur weggeputzt und wäre zu Daniel gegangen. Er konnte nicht. Denn als Lucifer fiel vom Himmel, hat er seine Position verloren, aber nicht seine Macht. Es gibt nur eine andere Macht, die mächtiger ist wie Lucifer. Und das ist die Gottheit selber. Und darum konnte nur Michael kommen und die Hilfe bringen, die notwendig war. Jetzt, wenn wir das wissen, dann können wir auch verstehen, warum kein Engel kommen konnte. Lucifer konnte nicht durch einen Gabriel oder einen anderen Engel besiegt werden. Er ist mächtiger. Die zweitmächtigste Macht im Weltall ist Lucifer. Was für eine Anmaßung, wenn wir als Menschen behaupten, wir können Lucifer, Satan, verjagen wie die Charismatiker. Was für eine Anmaßung. Nicht erst Gabriel kam man ihm vorbei. Nicht erst Gabriel. Wenn wir nicht Michael, unseren Fürsten an unserer Seite haben, haben wir keine Chance. Keine Chance. Und nur Michael konnte ihn besiegen. Nur Michael konnte uns erlösen. Und darum muss Michael was sein? Er muss Gott sein. Er muss Jesus Christus sein. Also er schreibt weiter, er erhielt diese Weissagung, nachdem er 3 Wochen lang für mehr Licht über die vorigen Visionen gebetet und gefastet hatte. Darum ist klar, dass wir dieses Thema, den Höhepunkt von allem, das Ende des Nordkönigs in Jerusalem, nur dann verstehen werden, wenn wir es im Licht der vorherigen Prophezeiungen betrachten. Also es ist ganz wichtig, Satan möchte nicht wissen, was mit dem Nordkönig passiert. Denn er ist endgültig der Nordkönig, aber er hat eine Person, durch die er wirkt. Und dann schreibt Louis Ware, sowohl Daniel als auch Johannes prophezeiten die Gefahren, Auseinandersetzungen und abschließenden Befreiungen von Gottes Volk. Johannes in Verbindung mit den satanischen Kräften des geistlichen Babylons. Daniel in Verbindung mit dem König des Nordens. Wenn der Nordkönig das gleiche Werk betreibt wie das Papsttum, kann es nur einen Schluss geben. Der Nordkönig ist das Papsttum. Gut, jetzt wollen wir das Ganze mal typologisch betrachten. Typologie ist so fantastisch. Typologie ist so angreifbar, das ist so wunderbar. Und wir haben eine fantastische Typologie von diesem Endkampf zwischen Gottes Volk und dem König des Nordens in der Typologie von dem Fürst und dem König von Tyrus. Und die beiden sind nicht die gleichen. Wir müssen sie schön auseinanderknüpfen, wir werden sehen. Tyrus, ein Fürst, sein Fürst und sein König sind ein typologisches Muster für den letzten kosmischen Konflikt. Menschensohn, spricht zu dem Fürsten von Tyrus, so spricht Gott der Herr. Weil sich dein Herz erhoben hast und du gesagt hast, ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer. Was hört ihr da? Ist das nicht das Gleiche, wie wir haben in Offenbarung 13? Da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist und weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellst. Also hier haben wir einen Typus, wir haben einen Fürst von Tyrus, ein Mensch, und er stellt sich Gott gleich. Antitypus, da muss ein Fürst sein in der Endzeit, der im Meer zwischen den Völkern sich gleichstellt mit Gott. Gut. Kapitel 26, Vers 7, denn so spricht Gott, der Herr, siehe, ich bringe Nebukadnezar, den König von Babel, der ein König aller Könige ist, von Norden her über Tyrus mit Rossen, Streitwagen und Reitern und mit einem großen Haufen Volk. Also dieses typische Tyrus wird endgültig verschlungen, eingenommen durch den König des Nordens, Babylon. Der Mensch der Gesetzlosigkeit, er hat die gleichen Ansprüche wie der Fürst von Tyrus. Er sitzt als Herrscher im Tempel, so wie der Antitypus in der Kirche, und maßt sich Gottes Platz an. In seiner religiös-politischen Rolle als Märtyrer, Offenbarung 13, empfängt er Sitz, Thron, Autorität direkt vom Drachen. Also der Drachen gibt ihm seine Macht und seinen Thron und die Vollmacht, über die Menschen zu herrschen. So, da ist ein Mensch, ein menschlicher König, aber hinter ihm steht der Drache und das ist Satan. Jetzt noch etwas anderes, was interessant ist. Tyrus steht auch für eine Wirtschaftsmacht. Denn die Phönizier waren ja Händler und Seefahrer. Und wenn wir Offenbarung Kapitel 18 lesen, dann lesen wir über Handel und Schifffahrt und so weiter, über ökumenische Eigenschaften. Mahlzeichen des Tieres wird ja auch durch ökumenische Bedingungen eingesetzt. Du kannst nicht kaufen und du kannst nicht verkaufen. Lasset euch von niemandem und irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Es geht hier also um Anbetung. So dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Ist das das Gleiche, als was der Fürst von Tyrus gemacht hat? Ja oder nein? Genau das Gleiche. Also wir haben einen Typus, Fürst von Tyrus, wir haben einen Antitypus und das ist Papsttum. Und das Tier, Offenbarung 13, Vers 2, das ich sah, glich einem Panther und seine Füße waren die eines Bäres und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Er ist also ein Konglomerat-Tier von Daniel 7. Er hat all die Eigenschaften von der Anbetungsform von Medo-Persien, von Rom, von Griechenland. Seine Ideologie wird zusammengesetzt durch heidnische Ideologien. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Also hinter diesem irdischen Fürst in der Endzeit steht eine andere Macht, die Drachenmacht, Luzifer. Hinter dem König von dem Fürsten von Tyrus steht eine andere Macht, ein König. Und er sitzt in dem Tempel, diese Endzeitmacht. Dieser Sitz gehört aber Gott. Er sitzt auf dem Thron und sein Thron steht im Norden, denn Ezekiel schildert, wie der Thron aus dem Norden kommt. Sein Königreich befindet sich darum auch im Norden. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht. Und sein Tempel, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Also der wahre Gott, der sitzt auch im Norden. Wir haben zwei Nordkönige hier. Offenbarung Vers 13, Vers 1. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und Wesley, der sagt ganz eindeutig, dieses Tier ist das römische Papsttum, wie es seit 600 Jahren hervorgetreten ist, jetzt steht und noch einige Zeit stehen wird. Zu ihm und keiner anderen Macht auf Erden passt der gesamte Text, jeder Punkt und jedes Detail im Gegensatz zum Reich Gottes. Also wir sind auf Reformationsbasis. Das haben die Reformatoren gesagt, das sagen wir heute auch noch. Das Tier existiert in der Gegenwart. Es ist nicht Vergangenheit, denn Rom existiert jetzt, sagt Wesley. Gut, jetzt vergleichen wir in der Typologie von Tyrus den Prinzen mit einem König. Erstmal weiter zu den Prinzen. Der erwähnte Fürst zur Zeit Ezekiels, als er diese Prophezeiung machte, war Et-Baal. Und das war der Vater Isebels. Ist das nicht faszinierend? Der Vater Isebels, die den israelitischen König Ahab heiratete und dann das ganze Volk in den Baalkult hineinführte. Also wir haben einen Typus. Hier ist ein menschlicher König, ein irdischer König, und der hat es geschafft, durch Ahab, um das ganze Volk Israel in die Irre zu führen. Und das Wort Fürst heißt Nagid, Kommandeur an der Front, zivil, militärisch oder religiös. 1. Könige 16, Vers 31. War es nicht genug, dass er den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nabats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isebel zur Frau nahm, die Tochter Etbals, des Königs der Zidonier. Das sind die Phönizier gewesen, das war Tyrus. Et-Baal, der phönizische König, und der hat sogar den Namen Baal. Gut, jetzt gehen wir zum König. Ezekiel 28, Vers 12. Menschensohn, stimme ein Klaglied an über den König von Tyrus. Eben war es der Fürst, jetzt ist es der König. Ist also ein Schritt höher. Und spricht zu ihm, so spricht Gott, der Herr, o du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommen in Schönheit. Hä? König, Melek, König, königlicher. Und dann sagt die Bibel, in Eden, im Garten Gottes warst du. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wird. Also wer ist der König von Tyrus? Satan. Satan. So, wir haben den Fürst, einen irdischen König, Et-Baal, und der verführt Gottes Volk. Und wir haben einen anderen König, aber der war in Eden, es kann also kein irdischer König sein. Und der verführt die ganze Menschheit, aber er war vollkommen und ist ein gefallenes Wesen. Also wir haben das Gleiche wie in Offenbarung in der Typologie. Einen irdischen Fürsten und einen höheren Geistlichen, der Anbetung fordert hinter den Kulissen. Offenbarung 13, wir haben einen irdischen und der Drache gibt ihm seine Macht und seinen Sitz und das ist der Geistliche im Hintergrund. Und der irdische ist das Mittel, wodurch der Geistliche die Anbetung zu sich greift. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden. Mit deinen vielen Missetaten hast du deine Heiligtümer entweiht. Also hier geht es um Religion, hier geht es um Anbetung, hier geht es um Satan, der die Ehre sucht, die Gott allein zukommt. Also der wörtliche irdische Regent von Tyrus diente als Typus für den irdischen Regenten in der Endzeit. Sind wir uns da einig? Ich denke, man kann es gar nicht anders sehen. Satan ist der wahre Antitypus hinter den Kulissen, der ihm seinen Thron und große Macht gibt. Die Angriffe und Gegenangriffe zwischen Nord- und Südkönig sollen ein gesellschaftliches Denken hervorbringen. Also dieser Streit zwischen Nord und Süd ist eine Methode, um die Menschheit so weit zu bringen, dass sie den Verkehrten anbeten. Das ist interessant, dass beide Parteien in ihrem Widerstand gegen Gottes Volk eint. Satan will totale Unterwerfung und Anbetung. Der König des Nordens ist sein Weg zur Anbetung von sich selbst, von Satan. Der König des Südens sein Weg zu Unglauben und Rebellion gegen Gott. Der unmittelbare Nordkönig ist Babylon, ein Symbol für das Endzeit-antitypische Babylon, in dem alle Weltreligionen unter der Führung des Papsttums verschmolzen sind Und die Könige der Welt werden sich diesem System beugen und ihre Macht übergeben, wodurch ein religiös-politisches Tier entsteht, das von einer Frau der Kirche gelenkt wird. Also, da sind viele, die behaupten, der König des Südens ist Islam. Kann der König des Südens Islam sein, ja oder nein? Nein, es kann nicht Islam sein. Kann ich. Denn Islam geht um Anbetung. Es geht um Gottesdienst. Er muss also in die Familie dieser neuen Religion, dieser Weltreligion eingeschaltet werden, unter der Macht des Nordkönigs. Also wer ist dann der Südkönig? Naja, gehen wir mal nach Offenbarung 17, wo das beschrieben wird, wie die Könige der Welt ihre Macht diesem Tier geben werden. Und er brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Also hier wird beschrieben dieses Endzeit-Tier-Regierungsform. Und diese Frau regiert oder steuert das Tier, wie es gehen soll, diese politisch-religiöse Macht. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlachen, wir kennen das ja, und auf ihrer Stirn war geschrieben Babylon, Große, die Mutter der Huren, und der Engel sprach, warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau zeigen und dieses Tier. Also am Ende alle sind sie dem Nordkönig untertan. Der Südkönig verkörpert also was? Wenn der Nordkönig das Religiöse darstellt, in all seinen Formen auf der ganzen Welt, ob das Islam oder Hinduismus oder Buddhismus oder was auch immer ist, dann muss der Südkönig Humanismus, Evolutionismus, Atheismus, Säkularismus, Existenzialismus darstellen. Jetzt wird es interessant, denn wenn wir das betrachten, die alle darauf abzielen, Gott zu eliminieren und die Welt allein aus menschlicher Stärke und Weisheit zu ordnen. Und diese Sichtweiten sind in der einen oder der anderen Form von jesuitischen Philosophen, so wie zum Beispiel Voltaire, Descartes, Pierre Teilhard de Chardin und zahllosen anderen eigentlich in die Welt hineingeschoben worden. Also was ist hier los? Hier haben wir eine Antigott-Ideologie und diese Antigott-Ideologie wird in die Welt hineingebracht durch Jesuiten. Macht das Sinn? Zum Beispiel Existenzialismus. Philosophische Haltung, die besonders mit Heidegger, Jaspers, Marcel, Sartre in Verbindung steht, im Gegensatz zum Rationalismus und Empirizismus, betont der Existenzialismus die eigenartige, eigenständige Stellung des Individuums, das selbst für die Wahrhaftigkeit seiner Entscheidungen verantwortlich ist. Also dieser Gedanke sagt, ich alleine sage, wo es dran geht mit meiner Existenz. Ich alleine entschließe, was Moralität ist. Diese Ideologie kommt durch Jesuiten, durch Menschen wie Descartes in die Welt. Also der Südkönig-Gedanke, Südkönig-Ideologie wird geheim an einem Tisch mit dem Nordkönig beschlossen. Und die Ideologien werden in die Welt hineingeschoben. Augenblicklich leben wir zwischen Südkönig-Überherrschung und endgültige Nordkönig-Überherrschung. Der spanische General Franco, und das war ein Insider, der sagt, unser Krieg ist kein Bürgerkrieg, sondern ein Kreuzzug. Ja, unser Krieg ist ein Religionskrieg. Wir, die wir kämpfen, sind Soldaten Gottes. Ob Christen oder Muslime, Und wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Atheismus und Materialismus. Faszinierend. Also dieser Insider-Freimaurer, Sohn der katholischen Kirche, sagt, wir kämpfen gegen Südkönig-Ideologie. Aber wir haben die Südkönig-Ideologie eigentlich selbst gegründet. Versteht ihr, was ich sage? Okay, kommen wir ein bisschen weiter. Immer noch eine Typologie. Also wir hatten den König von Tyrus und den Fürsten von Tyrus, Antitypus davon, der König, der da seinen Sitz hat in Rom auf den sieben Hügeln und der Drache, der hinter ihm steht. Da haben wir noch eine Typologie von Nord gegen Süd, buchstäbliche Ereignisse, wo der Südkönig zur Zeit, wo Babylon zustande kam, Pharao Necho war, und Nebukadnezar war der König des buchstäblichen Nordens. Im 2. König in 23:29, in seinen Tagen zog Pharao Necho, der König von Ägypten, herauf gegen den König von Assyrien, und das kann nicht richtig übersetzt sein. Darum hole ich hier zur Hilfe die New King James Version. Ich kann sogar auch die NIV, es fällt mir schwer, aber ich kann die NIV auch zur Hilfe bringen. To the aid of the king of Assyria. Das ist richtig, nicht gegen. Also typologisch, was hier passiert war, der König des Südens, König Necho, kam, um dem König von Assyrien zu helfen, denn er hatte eine Rebellion in Babylon und Babylon wuchs und wurde mächtiger als der König von Assyrien. Und mit der Hilfe vom König des Südens wollte er ihn unterdrücken. Josia hat gedacht, naja, ich möchte nicht, dass Babylon zur Macht kommt, denn die Propheten haben schon geschrien, wir werden endgültig von Babylon vernichtet werden, also wir halten das auf. Und dann starb er in diesem Kampf. Und endgültig der König des Nordens, Babylon, Nebukadnezar, besiegt den König des Südens und es kommt zu Kämpfen zwischen denen in Wirklichkeit, so wie es typologisch dann endgültig auch auf die Endzeit Beziehung hat. Wir brauchen ja nicht all die Texte lesen. Die Chroniken sind interessant. Necho der Zweite, Thronbesteiger Necho, erbt einen Krieg gegen Babylon, in dem Ägypten Assyrien unterstützt. Also das ist die Geschichte. Also wie die New King James das übersetzt, ist ganz richtig. Und dann kommt eine Intervention in Palästina und Josia stirbt in diesem Konflikt und dann sagen die Chroniken, dass Nabopolassar schickt seinen Sohn Nebukadnezar und der vernichtet König Nekos Armee bei Karkemesch. 605, Nebukadnezar schlägt Necho bei Karkemesch, das kommt von den Steintafeln. Ein babylonischer Angriff auf Ägypten wurde zurückgeschlagen. Also hier haben wir einen buchstäblichen Konflikt zwischen Nord und Süd. Und dann endgültig der Tod Nekos, sein Thronfolger ist sein Sohn, Zametisch. Und keine Kämpfe mehr mit dem König von Babylon. Also der Endsieger war wer? König des Nordens. Und so muss antitypisch der Endsieger auch König des Südens werden. Wir sind fast fertig mit dem ersten Teil. Der zweite Teil wird sehr interessant, denn da werden wir ein paar Dinge sehen, die wir vorher vielleicht noch nicht so gesehen haben. So, kommen wir gehen mal zu dem Land, wo dieses Konflikt wirklich stattfand. Das ist Syrien. Es ist ja heute viel in den Nachrichten und dieser Mann ist ja angeblich ein sehr böser Mann. So sagen die Medien wenigstens, nicht wahr? Der muss verschwinden. Der muss verschwinden. Der möchte nämlich noch immer selbstständig regieren, aber da ist eine andere Macht, die ihm sagen will, hey, du kannst nur regieren, wenn du machst, so wie ich sage. So, nebenbei. Und wir werden immer, es wird uns immer erzählt, wie mächtig und welche Probleme diese Länder verursachen müssen und welcher Terrorismus daherkommt und wie wir uns fürchten müssen vor diesen Ländern und was sie alles tun werden. Hallo? Ich habe keine Angst vor dem Esel. Ich war in diesen Ländern. Ich habe sie quer durchreist. Ich war bei Bab El. Ist interessant. Bab El, umgedreht El Bab, war jetzt viel in den Nachrichten. Tor Gottes. Faszinierend. Ich habe noch nie so ein Chaos in meinem Leben gesehen. Also das ist das Land und die Menschen, vor denen wir uns so fürchten müssen. Aufpassen, wenn diese modernen Geräte erstmal hier eingesetzt werden gegen uns. Ich habe schon richtig Angst. Und vor dem müsst ihr besonders aufpassen. Der ist ganz gefährlich. Und die alle auch. Wisst ihr was? Die ganze Menschheit leidet, weil einer eine Ideologie durchsetzen will, die endgültig in Konflikt kommt mit der Ideologie Gottes. Diese armen Leute, die werden jetzt abgeschlachtet von links nach rechts, damit er seine Ideologie rechtfertigen kann. Hier, da fand die Schlacht statt von Neko gegen den König von Babylon. Und hier wurde der buchstäbliche Südkönig vernichtet oder zumindest ruhig gelegt. Da ist das Tell und hier die Universität von Edinburgh macht da Ausgrabungen. Also der typische Nordkönig besiegte also den typischen Südkönig, kurz bevor Babylon seinen letzten Angriff gegen das wörtliche Jerusalem startete. Wisst ihr was? Ich glaube, wir sind da. Die Ideologie, die bis jetzt herrschte auf dieser Welt, wo wir Freiheit von Religion hatten, wo wir Freiheit des Denkens hatten, wo wir selbst entscheiden konnten, wen wir dienen wollten, wo wir noch reden konnten, wie wir jetzt reden, die Zeit ist vorbei. Ich denke, der Südkönig wird jetzt weichen vor dem Nordkönig. Wir sind ganz am Ende. Ich glaube, wir fangen an, diese Daniel 11 Prophezeiung so ein klein bisschen zu verstehen, damit wir nicht in die Irre geführt werden durch die eine Ideologie, Hegelien-Ideologie oder die andere. Denn beide sind auf uns gerichtet. Und mach keinen Fehler, beide haben ihren Einfluss auf Gottes Volk. Beide. Und es ist sehr gefährlich. Ich möchte nur ein Beispiel geben. Südkönig-Ideologie, Evolution. Einfluss auf Gottes Volk, ja oder nein? Gibt es Menschen unter uns, die sagen, wir stammen aus Schlamm? Ja oder nein? Und die Zahnfee hat alles herbeigebracht. Gibt es Menschen unter uns, die das glauben? Ja, ganz bestimmt. Also so wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Ausbau Jerusalem bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten vergehen, 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräber werden wieder gebaut und zwar in bedrängter Zeit. Hier geht es dann um die Zeit, wo Rom kam. Also der Nordkönig, der Südkönig zur Zeit Babylons. Nachher haben wir den gleichen Konflikt. Rom wird der neue Südkönig und das Heiligtum und der Fürst wird zerstört. Typologisch für uns sehr ergreifend. Im zweiten Teil kommen wir jetzt zu den Details von dem allerletzten Konflikt. Und der ist faszinierend. Faszinierend. Da werden wir genau sehen, wie die eine Ideologie die andere Ideologie überwältigt und wer eigentlich hinter beiden Ideologien steckt. Kommen wir beten. Lieber Heiland, helfe uns bitte, wenn wir Kapitel 11 studieren, mit all seinen Konflikten und seinen komplexen Merismen, damit wir verstehen können, was auf uns wartet. Und gib uns himmlische Weisheit in Jesu Namen. Amen.